Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Ariel von Öl. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Wir werden heute reden über ein Album, das im März erschienen ist, Lieben wir heißt es. Und extra für dieses Album gibt es heute eine besondere Ausgabe von Kurze Frage, Kurze Antwort, nämlich die Lieben wir Version. Ich gebe dir Stichworte und bitte dich um ein kurzes Statement dazu, ob du tendenziell sagen würdest, lieben wir oder lieben wir nicht.
Wunderbar.
Es geht los. Smalltalk.
Lieben wir.
Fußball. Also du musst auch nicht nur lieben wir oder lieben wir nicht, okay, sagen, kannst auch gerne Smalltalk ausführen, warum.
Smalltalk lieben wir, weil man kann Leute schön off guard erwischen, indem man Smalltalk ein bisschen anders führt. Also ich kann keinen normalen Smalltalk führen, ich führe ein bisschen weirden Smalltalk und das finden Leute aber oft sehr lustig. Insofern lieben wir.
Fußball.
Kein Gefühl. Also wenn dir etwas so egal ist, dass du es nicht mal magst, dann also lieben wir nicht, aber ohne böse Absicht.
Wiesen.
Im Frühling lieben wir nicht. Gar nicht. So im Sommer auch nicht. Wiesen sind super am Computerbildschirm eines Windows XP-Rechners, schauen die super aus, aber in echt machen die einfach nur Nasen jucken.
Einspänner.
Bitte?
Einspänner.
Ist das ein Café in Wien, oder? Einspänner. Ja. Boah, ich habe das noch nie getrunken, aber ich denke, es hat was mit Alkohol zu tun, oder? Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Mokka mit einem Schuss rum oder so. Lieben wir nicht, nein.
Frühling.
Ja, es gibt zwar auch Allergien im Frühling, aber lieben wir schon, weil der Frühling, der erinnert einen wieder daran, dass das Leben auch gute Seiten hat.
Romantik.
Lieben wir.
Pathos.
Wobei, ich muss zur Romantik kurz nachholen. Also Romantik lieben wir dann, wenn sie zufällig entsteht. So geplante Romantik, so ein schönes Dinner und Theaterkarten lieben wir nicht. Das funktioniert meistens nicht. Pathos lieben wir nicht.
KI?
Lieben wir.
Langeweile?
Lieben wir. Also KI lieben wir nicht grundsätzlich, aber... Also ich glaube, ohne KI würden wir nicht alle da sitzen und sagen, boah, die Welt ist so ein schöner Ort. Insofern denke ich mir so, vielleicht ist KI eine Chance, was auch immer es heißt.
Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Langeweile. Ach, hast du schon gesagt.
Langeweile lieben wir, viel zu wenig vorhanden.
Lieben wir, auf jeden
Toll.
Fall. Wanzen.
Mixed emotions. Also lieben wir zu singen, auf jeden Fall.
Spotify.
Lieben wir, sehr viel Support erfahren und ich würde sagen, 90% der Menschen, die auf unseren Konzerten stehen, sind da, weil sie den Spotify-Mix der Woche mich kennengelernt haben. Insofern kann ich da gar nicht unliebend sein.
Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war Öl ein Duo. Seitdem, was hat sich verändert bei Öl? Vielleicht musikalisch, klar, personell auch ein bisschen, aber vor allem musikalisch.
Na, erstmal habe ich manchmal das Feedback bekommen, dass sich musikalisch gar nicht so viel verändert hat. Bei Öl, gerade die Platte Keine Blumen, die rausgekommen ist, nachdem mein Bandkollege Hjörtje ausgestiegen ist, die hat ja teilweise noch recht nach dem ersten Öl geklungen. So, das sind so elektronische Beats und so ein bewegter Bass. Das war immer so, ich würde mal sagen, das, was sich die Leute dann musikalisch merken. Na, meine Stimme ist ja so, die habe ich jetzt auch nicht weggetan. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das stimmt. Ich glaube einfach, der Arbeitsprozess hat sich verändert und dass ich auch selbst sehr viel produziere. Also ich habe den Hjörtje damals in das Projekt geholt, ursprünglich, in das Projekt meine Songs aufzunehmen, weil der einfach so schön vibrant Bass gespielt hat und auch so schön Ideen hatte, immer mit Musik. Und ich fand das super inspirierend und ich glaube auch, diese Inspiration, die er mitgebracht hat, ist irgendwie auch geblieben, so im Guten. Aber was vor allem passiert ist, dass ich einfach gelernt habe, Musik zu produzieren ganz viel. Und also ich produziere zwar noch mit einem Produzenten in Wien, mit dem Niklas Apfel, aber es passiert ganz, ganz viel schon bei mir zu Hause. Und so dieses, das ist in Corona vor allem passiert, so zu lernen, dass man eigentlich allein als Musik, wenn man weiß, wie man es aufnimmt, wie es gut klingt, dann hat man irrsinnige Macht auch über den kreativen Prozess. Und das kennen vor allem, glaube ich, viele Artists, die so mit einer Idee ins Studio gehen, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht zufrieden. Irgendwie klingt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ist auch immer das, was ich jungen Artists so in Workshops oder so als erstes sage, so lernt zu produzieren, macht euch nicht abhängig von irgendjemandem, der euch sagt, wie es klingen soll. Weil wenn die Person wird euch dann irgendwann sagen, ja, das ist perfekt, vertrau mir. Aber wenn man selber nicht spürt, genau. Und das, ich glaube, mein Learning selbst zu produzieren, dabei bin ich halt einfach drauf gekommen, dass ich irgendwie alles mal so low-key alles machen kann. Und ja, und dementsprechend hat sich das auch verändert. Also früher habe ich mit dem Hörtuch einfach sehr viel gemacht, aber Corona ist das halt ein bisschen auseinandergegangen, genau.
Das Arbeiten produzieren, beziehungsweise das Produzieren von Musik und also der Anteil vom Produzieren von Musik, an Produzieren von Musik und an Arbeiten an Texten, wie würdest du denn einschätzen? Wie hat er sich verändert von deinem ersten Album bis jetzt?
Also Texten braucht immer sehr lang bei mir, aber es ist kein aktiver langer Prozess, sondern wenn ich einen Song am Computer mache, dann kann es sein, dass ich 80 verschiedene Projekte habe von diesem Song. Also wirklich von der ersten Idee, Demo, bis man es ausarbeitet im Studio, sind das dann 80 Versionen, also V80 zum Beispiel. Und beim Text ist es so, der wächst unbewusst, da muss man nicht viel tun. Da hat man ein paar Zeilen und irgendwann kommen noch ein paar Zeilen und irgendwann ist er fertig. Aber ich setze mich jetzt nicht hin, 80 Mal hin und schreibe an diesem Text. Das heißt, eigentlich geht der Text viel leichter, weil er weniger Zeit braucht, aber gleichzeitig muss seine Zeit reifen und muss er davon selber kommen. Ich glaube, das kann man irgendwie nachvollziehen. Bei Kunst ist es manchmal so, dass es nicht die aktive Zeit ist, die man mit ihr verbringt, bis sie dann fertig ist, sondern eher, die muss halt irgendwie im Hintergrund weiterarbeiten. Bei Text ist es bei mir so. Und das war eigentlich schon immer so, auch beim ersten Album. Natürlich ist das erste Album für viele Artists, glaube ich, oft das Wichtigste. Nicht immer, aber oft, weil halt die meiste Zeit da war. Im Grunde sammelt man ja 10 Jahre lang irgendwie Ideen, bis man es dann zum ersten Mal aufnimmt. Und das kann man jetzt natürlich nur vom ersten Album sagen, weil danach gab es ja gefühlt jedes Jahr irgendeine Veröffentlichung. Ja.
Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich ja nicht kenne, wer bist du und was machst du? Wie würdest du das beschreiben?
Das macht absolut Sinn, diese Frage. Also mein Name ist Öl und ich habe 2020 mein erstes Album rausgebracht. Und anfänglich war das jetzt kommerziell nicht der große Erfolg, das haben auch nicht so viele Leute gehört, aber es wurde so in der Musikszene ganz viel herumgereicht. Das war vor allem Musik für MusikerInnen. Es hat damals auch Casper und Herbert Grönemeyer entdeckt und ganz viele Leute haben es gepostet. Auch Fettes Brot haben das geteilt, dass das ist jetzt ihre neue Lieblingsmusik. Und langsam hat sich dann auch durchgesetzt, dass das auch Leute dann wirklich gehört haben. Übers Radio, da ist vor allem FM4 in Österreich, Deutschlandfunk Nova, Puls in Bayern, die waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass das auch Leute gehört haben. Und dann ist Spotify auch gewachsen. Und im Endeffekt sind wir halt so zu einer halbwegs etablierten Indie-Band im Deutsch-Pop, Deutsch-Indie-Bereich geworden. Die Musik, würde ich sagen, ist nicht ganz Deutsch-Pop, weil ich nuschle sehr. Also man versteht eigentlich nicht so viel von den Texten. Und eine Radiomoderatorin hat auch mal gesagt, das klingt gut, aber es ist ja zu intellektuell. Und ich glaube, was sie damit meint, ist vielleicht, dass es sich halt nicht so wirklich erschließt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Einfach weil die Texte schlecht verständlich sind, weil es vielleicht nicht beim ersten Mal ein Ohrwurm ist und so. Und ich empfinde das aber mittlerweile als Qualität, weil wie man vielleicht, wenn man irgendwie die Dinge, die man irgendwann später besonders gerne mag, wie für manche Menschen ist es Rotwein, für andere ist es Kaffee oder für andere ist es vielleicht Kapern oder irgendwie Lakritze. Das sind alles Dinge, die beim ersten Mal halt, das ist ein bisschen acquired taste. Man muss sich ein bisschen angewöhnen, dass man es mag. Und das ist eine Qualität, die lasse ich mir gerne auch attestieren. Ja, genau. Also das Projekt hat mittlerweile 3 Alben und 2 EPs. Das ist eh schon viel, könnte man auch aufhören. Aber es macht mir noch genug Spaß und die letzte Tour war komplett ausverkauft. Insofern, also die läuft gerade noch. Oder beziehungsweise, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist sie dann schon vorbei. Aber die lief gerade noch und ist ein voller Erfolg. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, was habe ich noch zu erzählen? Das ist mein TED-Talk zum Thema Öl.
Ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf. Schön, dass du es ansprichst, weil die Frage hätte ich dir sowieso gestellt. Ich stelle die dann mal jetzt. Was war denn die letzte Band, bei der du das letzte Mal das Gefühl hattest, beim ersten Mal hören hat mich die gar nicht abgeholt, aber durch das immer wieder Hören habe ich die richtig lieb gewonnen, ist mir die ans Herz gewachsen.
Boah.
so wie du vielleicht deine Musik gerade beschrieben hast, dass es, das ist jetzt nicht beim ersten Mal ein Ohrwurm, aber durchs mehrmalige Hören kann man Zugang zu der Musik finden. Gibt es da eine Band, die dir in den Kopf kommt?
Muss ich kurz schauen, was ich so überhaupt höre. Ich bin kein großer Musikhörer tatsächlich, aber ich habe eine Playlist, ich schaue da kurz mal rein. Das ist eine super spannende Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Walnas, das ist eine österreichische Band auch. Und Walnas, das sind vier Geschwister, die gemeinsam Musik machen und die gerade ihre erste Tour gespielt haben, obwohl es sie schon seit Jahren gibt. Und ich glaube, die Musik, die ist mir nie aufgefallen oder ging gern mal rein und raus wieder beim drüber hören, weil die so unauffällig daherkommt. Und irgendwann fängt man an, bei der Musik was zu füllen. Und dann füllt man es jedes Mal, wenn man die Musik hört. Insofern würde ich sagen, Walnas. Ja. Die singen Englisch, sind auch aus Wien. Ja. Und ich darf mittlerweile ein paar davon auch als bessere Bekannte bezeichnen. Aber ja, irgendwie haben die auch eine Mystik an sich. Da muss man auch gar nicht dann befreundet sein. Es ist irgendwie so, let them have their mystique and don't spoil the magic. Genau. Aber die Musik ist Magic.
Gibt es von dem ersten Album oder von deinen ersten Songs eigentlich noch so Songs, wo du sagen würdest, zum Beispiel jemand, der noch nicht deine Musik gehört hat, diesen Song würde ich euch mal ins Herz legen, beziehungsweise es gibt ja sehr erfolgreiche Songs von dem ersten Album, aber vielleicht muss das ja gar nicht einer dieser Songs sein, oder die du auch noch gut hören kannst oder bei denen du auch denkst, gut gealtert, gut gereift.
Mich hat neulich mal eine Frau auf einer Dating-Plattform gefragt, was ich so mache. Und ich tue mir immer sehr schwer damit, Musik zu sagen, weil, also erstens haben die meisten Musiker vielleicht so ein bisschen Ego-Probleme oder Künstler generell und das ist nicht das Erste, was man irgendwie preisgeben mag. Und dann spiele ich es immer runter und sage so, ja, ich mache ganz viele Dinge, so ein bisschen Musik nebenbei. Und dann, wenn es irgendwann zur Sprache kommt und ich es nicht verhindern kann, dann muss ich es erzählen. Und die hat dann gefragt, ja, schick mir mal einen Song oder so. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es schlau, eine Playlist zu machen, wo nur die Songs drauf sind, die ich selber auch herzeigen will. Auf der anderen Seite, wenn diese Songs dann, wenn man die so ein paar Leuten auf Plattformen schickt und dann haben die so 5 Abonnentinnen und das sind jeweils Leute, mit denen man gechattet hat, ist das auch unangenehm. Das heißt, ich kann diese Playlist nicht machen. Aber es wäre auf jeden Fall drauf. Der Einstieg wäre Fluchtpunkte, glaube ich, von dem Album Über Nacht von 2020. Fluchtpunkte ist nach wie vor ein Song, den ich sehr gerne höre und auch live spiele. Keramik ist halt ein Klassiker. Wolken und Keramik sind so unsere bekanntesten Songs, die wir auch im ersten Album. Ja, also ich glaube, Fluchtpunkte wäre vorne dabei und dann wären ein paar neuere Songs und dann weiter hinten so als Ausgroove, dann wäre auf jeden Fall Wolken und Keramik auch dabei.
Okay. Lass uns einmal ganz kurz über den Albumtitel sprechen. Lieben wir heißt der ohne Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen, sehr bewusst. Ist ja ein Ausspruch, mit dem man seine Begeisterung mitteilen kann. Wenn man die Frage stellt, wird es schon ein bisschen existenzieller. Warum hast du Satzzeichen weggelassen und was ist dein Zugang zu diesen beiden Worten? Und anschließend die Frage, warum ein Album über die Liebe?
Also erstens mal finde ich es sehr schwierig, dass wir diese zwei so starken Wörter, lieben und wir, vielleicht die stärksten Wörter, die wir als Gesellschaft brauchen. Ein wir und ein lieben, ein Liebesgefühl und ein wir-Gefühl, dass wir die so salopp konnotieren auf Social Media, dass wir die ganze Bedeutung diesen zwei Wörtern entziehen in der Kombination. Und ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen die großen Gefühle auch vielleicht in der echten Welt abhanden gekommen sind. Also dass wir es kaum schaffen, wirklich solche Emotionen aufzubringen, weil irgendwie wir uns ein bisschen vielleicht distanzieren müssen von der Welt, ich weiß nicht. Aber gerade auf Social Media, also ich meine, wenn wir Emojis verwenden, sind das ja oft die ganz großen Emotionen. Oder auch zu sagen, lieben wir, ist ja auch so eine fast schon zynische Bemerkung. Es ist ja niemand vollstens ergriffen und den Tränen nahe, wenn die Person lieben wir schreibt, dann wird es nicht schreiben. Und insofern für mich ist da ein Übersetzungsfehler passiert von der digitalen Kommunikation zur echten Welt. Und dann frage ich mich schon, so ist das, für mich ist es so wie so ein Behältnis, diese Phrase, wo irgendwie die Frage ist, was ist denn da eigentlich noch dahinter? Lieben wir eigentlich noch genug? Oder lieben wir vielleicht schon zu viel? So. Es wird uns auf Social Media gesagt, wir sollen all the feels soll alles füllen. Und gerade Männer sollen alles füllen. Gleichzeitig sind wir in einer Zeit, wo wir uns irgendwie ständig mit Resilienz beschäftigen müssen. Und eigentlich das Füllen kontrollieren müssen, weil es immer schwieriger wird, zu wissen, wofür sich zu leben lohnt. Und da komme ich vielleicht auch irgendwie zum Grund des Albumtitels. Wenn man Menschen am Sterbebett fragt, was bereuen sie, dann sagen sie immer, dass sie zu wenig Zeit mit den Menschen verbracht haben, die sie lieben. Und wenn man Menschen sagt, worauf sind sie stolz, dann sagen sie immer ja, auf ihre Familie und auf ihre besten Friends, dass sie mit ihnen Zeit verbracht haben. Also das ist halt schon so das, was überbleibt, zwischenmenschliche Beziehungen. Und egal, wie die Welt sich dreht, es wird unterm Strich das überbleiben. Und Liebe halt, hat halt einfach immer diese Dimension vom, wenn genug da ist davon, dann geht es allen besser. Und ich meine, Menschen wie Donald Trump oder Elon Musk, wenn wir jetzt gerade die einfach in den Medien viel haben, ich kann mir schon vorstellen, dass die als Kind vielleicht ein bisschen zu wenig geliebt worden sind. Sonst wären die vielleicht nicht so geworden. Und so dieses Risiko, nicht zu leben, ist ein großes Risiko. Kinder müssen geliebt werden, sonst sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft. Und dann gibt es aber auch noch das Risiko zu lieben. Also Kinder zu lieben ist wahnsinnig schrecklich, auch weil natürlich der Weltschmerz und das, was uns in der Welt Angst macht, macht uns noch viel mehr Angst, wenn wir Kinder haben. Also lieben ist Risiko und man kennt es ja auch. Wenn man sich öffnet einer Person, macht man sich wahnsinnig verletzlich. Und so diese ganze Tragweite von diesem Risiko zu lieben, aber auch von der Chance, die hat mich irgendwie berührt und da wollte ich einfach Geschichten erzählen. Die Geschichten sind gar nicht so groß wie die Themen, das sind eigentlich kleine Geschichten, aber es stecken diese Themen drinnen auf jeden Fall, ja.
Du versuchst ja auch eine positive Erzählung, beziehungsweise du versuchst die Facetten von Liebe oder dem Wort Lieben auch zu zeigen auf deinem Album. Aber auch vielleicht, genau, die Möglichkeit, warum auch Lieben so wichtig ist. Ich würde gerne mal einen kleinen Kontrapunkt setzen und ein Gedicht als Anlass nehmen, um über dein Album zu sprechen. Beziehungsweise inwiefern deine Songs auch andocken an das, was in diesem Gedicht als Liebe verstanden wird oder als Liebe auftritt. Mhm. Es handelt sich um die sachliche Romanze von Erich Kästner.
Mhm, kenne ich nicht.
Vielleicht kommen wir mal, vielleicht, genau, du kennst Gedicht, aber es war nicht vorher besprochen, deswegen schön, dass du dich drauf einlässt. Vielleicht können wir strophenweise ein bisschen vorgehen und dann kannst du mal sagen, was du für einen Bezug zu diesen Strophen hast, beziehungsweise welche Songs auch andocken oder auch das konterkarieren vielleicht, was in der Strophe vorkommt. Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Mhm.
Genau, und es gibt das Lied, in diesem Jahr reden wir nur gut voneinander. Und da singe ich, als wir einander fast 5 Jahre kannten, da kam deine Liebe eines Tages abhanden wie das Ladegerät deiner Sony Cybershot. Tja, du hast es kaum bemerkt. Genau, also es ist eine direkte Referenz von der sachlichen Romanze. Es ist eigentlich eine Bearbeitung, würde man eigentlich sagen. Und es ist das. Also, ich habe früher viel Rilke zitiert, weil Rilke so ein bisschen niederschwellig, einfacher Einstieg, auch ein bisschen Booktalk-mäßige Lyrik ist, wo alle mitkommen. Und irgendwann ist Rilke zu Ende zitiert. Ich arbeite auch viel mit zeitgenössischen DichterInnen. Aber dann ist halt Kästner sachliche Romanze auch noch so ein Klassiker, wo man nicht dran vorbeikommt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das als Lieblingsgedicht nennen würden, weil es halt so einfach und berührend ist. Und ich finde es auch wahnsinnig schön. Genau, und deswegen hat zumindest diese Strophe ziemlich direkten Einzug gefunden in den Song. In diesem Jahr reden wir nur gut voneinander.
Es geht weiter. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. Mm. Du kannst uns auch einfach zu jeder Strophe was singen. Das habe ich vermisst, habe ich gerade gemerkt. Ich glaube, im letzten Podcast hast du auch gesungen.
Ja, ich dachte, das ist meine Aufgabe hier. sonst glauben ja alle, ich tue rappen oder so. Kann ich auch. Ich habe mich dann immer gestoßen an dieser Zeile, weil betrogen sich heiter, das macht es gleich so überdramatisch. Und also ich hatte noch keine Beziehung, in der man sich betrogen hat, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Und werde ich auch hoffentlich nicht haben. Insofern fand...
Aber sie betrügen sich ja nicht, ne? Also sie verhalten sich heiter. Also sie betrugen sich.
Ach, sie betrugen. Also
von betragen, genau. Sie waren traurig, aber sie verhielten sich.
Da bist du sprachwissenschaftlich
heiter.
Bewandter.
Ja,
ach,
natürlich.
Sie betrugen sich halt.
Ich habe die Muck-Ausbildung.
Aber wie viele Leute würden da sich das Betrügen lesen daraus?
Ach, mein,
sie betrugen sich heiter.
Ja. Also sie waren innerlich traurig, aber nach außen schienen sie heiter.
Das ist mir zu hoch. Da bleibe ich doch bei Benjamin Blümchen das nächste Mal. Da kann ich nichts falsch zitieren.
Die Fassade, es geht um die Fassade, die sie zeigen. Und sie versuchten Küsse, als ob nichts sei.
Das kann ich wieder nachvollziehen. Die Küsse versuchen, als ob nichts sei. Und dann meinte sie schließlich, und er stand dabei. Nebenan spielte ein Mensch Klavier.
Kommt gleich
ich
noch.
Weiß.
Ja.
Also ich glaube, diese Ratlosigkeit, was macht man jetzt mit einer Beziehung, die vielleicht viel Liebe da ist, aber es geht halt trotzdem nicht weiter, die steckt schon in ein paar Songs drinnen auf jeden Fall, ja. Heuer reden wir gut voneinander. Ja. Ich finde, der Song trifft, das ist auch mein Lieblingssong vom Album, deswegen zitiere ich jetzt jede Strophe einfach diesen Song. Nein, echtes Lachen passt da auch vielleicht ganz gut.
Ich kann ja auch noch mal ein paar Stichworte geben, weil ich finde diese Wörter, diese Adjektive traurig und heiter, auch jetzt natürlich in dem Gedicht als Gegensatz gemeint. Vielleicht sagen sie aber auch so ein bisschen diese, in der Paarbeziehung Langweiligkeit, Langeweile, die man vielleicht empfindet, die ja gar nichts Schlechtes haben muss, so, die man vielleicht manchmal als Traurigkeit empfindet, weil man auch etwas vermisst, vielleicht was ist, spannender oder aufregender ist, und auch eine Art von Gleichgültigkeit, die ja auch vielleicht ein Aspekt von Liebe ist, also in bestimmten Phasen der Partnerschaft, emotional vielleicht gar nicht mehr so dabei ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, und das macht dann, aber das ist ja wohl ein guter Grund zur Traurigkeit, oder auch?
Das
wenn man mit diesem
auch.
Versprechen ja hineingeht, dass man endlich alles fühlt, so.
Aber diese Phase, also ich weiß, dass du ja auch, glaube ich, in Interviews hast du auch gesagt, dieses Verlieben, diese frühe Phase von Verliebtsein auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist von Liebe, aber auch diese gealterte Liebe, also dieses alte Paar, das noch zusammen ist und es noch verliebt wirkt, aber da gibt es doch die Phasen wahrscheinlich auch von Langeweile und Gleichgültigkeit, die einfach dazugehören, die so wichtig sind vielleicht auch einfach.
Nein, das sind die Ideale, sind natürlich die junge Liebe und die alte Liebe. Das ist das, wo alle sagen, schau wie schön. Junge Liebe, schau wie schön, alte Liebe.
Und dazwischen kommt die Durststrecke.
Naja, Leute machen alle den Fehler und kriegen Kinder. Also ich finde es super, ich habe ein Kind und ich genieße es, aber so rein statistisch macht es Menschen nicht glücklicher, Kinder zu haben. Das ist so ein Fehlglaube. Ich glaube, es ist auch nicht besonders egoistisch. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich sind wir halt einfach sehr intuitiv noch und sehr tierisch. Aber Kinder kriegen per se macht Menschen nicht glücklicher. Also es ist, also gibt keine Statistik. Ich glaube, es gibt halt mehr Sinn vielleicht, auch im Alter und so, dass man irgendwie weiß, wofür man den ganzen Shit, wofür man 40 Jahre gearbeitet hat. aber an sich, ich weiß nicht, vielleicht da habe ich auch keine Antwort drauf. Also ich bin von der Mutter meines Sohnes getrennt. Insofern weiß ich nicht, wie sich das anfühlen würde. Würde man da zusammenbleiben und das quasi durchziehen? Vielleicht kann man auch nur aus so einem Tal von wahnsinniger Anstrengung diese ganz große Liebe des Alters wieder finden. Kann sein, wäre entspannend rauszufinden. Aber da ist für mich gerade kein Thema auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, jetzt kann ja auch was Großartiges haben, sich mit jemandem langweilen zu können. Ne? Und das ist ja auch nicht zwingend nur.
Wir waren vorher schon bei Langeweile, ist ja, lieben wir. Aber.
Lieben
aber
wir,
es
ne?
Gibt, aber mit dem Paar. Es gibt aber auch Leute, die. Es gibt aber auch Leute, die langweilen. Also da langweile ich mich beim ersten Gespräch schon. Also das ist sozusagen. Ich kann es auch nicht sagen. Und das ist nicht, weil der Charakter nicht. irgendwie, das sind, können ganz nette Leute sein, aber was mich oft langweilt, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die in so einer Fassade bleiben oder dass die mehrere Travel-Stories erzählen oder alles so das erzählen, was irgendwie so im Äußeren passiert und irgendwie eigentlich mal gar nicht zu ihnen durchdringt. Das langweilt mich dann immer eher.
Bist du dann gelangweilt oder genervt? Also,
na, gelangweilt.
Ich stelle mir jetzt gerade, in meinem Kopf ist bei gelangweilt so, man sitzt zu Hause zusammen und spielt Kniffel oder was
weiß
ich.
Das ist ja toll,
das ist, passiert nichts mehr. Das ist eine schöne Art von Langeweile vielleicht zusammen.
Ah, ja, das ist in meinem Kopf passiert immer zu viel. Ich bin froh um diesen Moment.
Oder liegt einfach. Ja, okay. Mhm. Wir gehen mal weiter in dem Gedicht. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Mhm. Ja, es gehört für mich unmittelbar mit der letzten Strophe zusammen. Also
dann machen wir die mal dazu, genau. Sie gingen ins kleinste Café im Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein, sie sprachen kein Wort. Und konnten es einfach nicht fassen.
Ja. So. Ja, sehr schön. Ich hab sonst keine Gefühle mehr für dieses Gedicht aufs Album bezogen, tatsächlich.
Das habe ich. Kannst du mir diese Art von oder dem was Positives abgewinnen, dieser Beziehung in dem Gedicht?
Die Liebe ist einfach abhanden gekommen. Das steht eh schon in der ersten Zeile. Und dann, sie könnten es nicht fassen, weil halt nicht, vielleicht ist kein großes Drama dazwischen passiert, sondern sie war einfach weg. Und das, ich glaube, das ist halt so der Bezug zu Beziehungen, den ich auch nachvollziehen kann. Also ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert. Und dann ist es halt, genau. Also da gibt es auch Songs, glaube ich, drüber. Es gibt den Song Ein echtes Lachen. Wir haben sie gesucht, die Sprache, in der wir uns verabschieden können. Der wird Tschüss sagen können. Mhm. Weil die, ich glaube, in einem großen Drama findet man vielleicht große Worte, aber wenn es so leise geht, wenn es so unauffällig sich dahinschleicht, dann muss man fast gar nichts mehr sagen. Ist auch noch trauriger vielleicht.
Dann nehmen wir einfach mal ein paar Songs von deinem Album und hangeln uns denen mal ein bisschen entlang. Es gibt einen Song, der heißt Weltenuntergang auf deinem Album und den singst du nicht alleine. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Worum geht's?
Also Weltenuntergang ist ja ein irreführender Titel, weil es ist ja nicht Weltuntergang, gibt es einen Song von Enno Bunga, sondern der Song ist ja Weltenuntergang und ich finde, wenn es mehrere Welten gibt, dann können die auch wieder aufgehen, so wie diese kleinen Welten. So, wenn eine Beziehung zu Ende geht, denkt man auch, die Welt geht unter. Es gibt halt dann so viele Beziehungen im Laufe des Lebens oder so viele Jobs, die man mal sein lässt oder ein Studium, das man abbricht. Und es sind so kleine Welten, die untergehen und ich glaube, das Leben zeigt uns schon, dass die auch meistens wieder aufgehen. Deswegen fand ich das versöhnlicher, als es vielleicht klingen mag, der Titel. Singen tue ich den mit Ami Warning. Mit Ami habe ich vorher auch schon den Song Bin noch wach, wo bist du für ihr Album gesungen. Und das war jetzt quasi die Retourkarte von Ami, dass sie auf meinem Album singt und wir haben da gemeinsam geschrieben. Und ich mag den Song, weil ich auch nicht genau weiß, worum es geht. Also die Zeilen sind halt so, seitdem ich heute das Fenster aufgemacht, riecht es nach Weltenuntergang. Also katastrophal eigentlich, oder? Du machst das Fenster auf und es riecht schon nach Weltenuntergang. Und dann kommt man aber drauf, es hat sich einfach entliebt. So also entliebt man, was man nicht mehr halten kann. Und dann ist es vielleicht beim Fenster rausgeflogen und man schaut ihm noch nach, aber man kann es gar nicht mehr sehen. So fühlt sich's an und dann bleibt vielleicht so ein bisschen ein Gefühl von Einsamkeit und das zieht sich vielleicht durch die Lieder. So, ich habe in ganz vielen Liedern steckt so ein Gefühl von Einsamkeit, das nicht total schwer ist, es ist nicht depressiv, es ist vielleicht so eine leichte Melancholie, die sich ein bisschen, davongeflogen anfühlt.
Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt I Love You. Mhm. Jemand, der den Albumtitel hört und dann vielleicht das Lied anmacht, erwartet jetzt vielleicht, jetzt kommt die absolute Schnulze. Du singst in dem Song dann über ein Kinderlied. Mhm. Wie kamst du zu diesem Song?
Also tatsächlich war das am Anfang.
Schau, wie die Wanze tanzen kann. Ja, mach.
Ein Instrumental. Also Studio ein bisschen Instrument, Musik gemacht und dann ist Instrumental rausgekommen und ich habe einfach, hatte diese so drei Stimmen im Kopf, die zusammen singen und es waren so drei Silben und es ist total schwer im Deutschen einen dreisilbigen Satz zu bauen. Das ist halt, ich lieb dich, geht sich aus, aber es klingt wahnsinnig dumm und I love you ist halt so wahnsinnig schön zu singen und I love you fand ich dann irgendwie passend und tatsächlich ist es übergeblieben. Also ich habe dann ganz lang gedacht, was kann man denn da eigentlich draus machen? Weil I love you wird es ja wohl nicht sein. Also wer schreibt denn schon einen Song auf Deutsch, der I love you heißt? Und dann habe ich den mal meinem Sohn vorgespielt, da war er 3 Jahre alt oder so. Man hört den auch einzählen am Anfang von dem Lied. Das war eine Aufnahme, ja, genau. der ist jetzt 7, also ist schon lange aus. Und ich kann mich erinnern, ich habe öfter, wie so 3 war, haben wir zählen geübt und sowas. Ganz süß. Und da haben wir den Song gespielt und irgendwie wir haben halt dann auch andere Kinderlieder gespielt, eben auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze, singen wir und den unkorrekten Song mit dem Kontrabass, den mag er, der war in seinem Liederbuch drinnen, aber den habe ich nicht mit ihm gesungen, aber den wollte er mal hören und haben wir ausgelassen. Aber dann ist dieser auf der Mauer, auf der Lauer Song wurde dann irgendwie zum Bestandteil dieses Lieds, weil er immer wollte, dass ich das singe. Und irgendwie habe ich dann gedacht, so, mein Gott, dann ist es halt ein kitschiger Song. Dann heißt er halt I love you und ich baue ein Kinderlied ein. Aber ja, irgendwie berührt mich auch der Text, weil er sich sehr so anfühlt, wie ich singe. Also, wir tanzen wilde Schritte, die wir imitieren wie schlaue Tiere. Kinder tanzen ja irgendwie intuitiv, die haben ja keine Vorlage. Und das ist, wir sind ja auch nur Tiere und dann tanzen die Erwachsenen mit, wie so schlaue Tiere. Das fand ich irgendwie schön. Ja, genau, so hat sich das irgendwie ergeben.
Mir ist aufgefallen, dass dieses Tanzelement eigentlich immer wieder vorkommt bei dir. Vielleicht nicht nur auf diesem Album, aber auch gerade in Musikvideos. Habe ich das Gefühl, dass du schon viel Spaß an Theatralik hast, beziehungsweise auch an tänzerischen Bewegungen. War das schon immer so oder hat sich das auch für dich, ist das so eine neue Dimension in deiner Kunst?
Ich glaube, mir hat es immer schon Spaß gemacht, aber so das Herz zeigen ist neu, weil ich habe das Gefühl, gerade am Anfang, also als Öl gestartet hat, dann wollte ich auf keinem Foto drauf sein und ich wusste auch nicht, wie meine Frisur gut ist oder was ich mir anziehen soll oder so. Und am Anfang waren wir gar nicht in den Videos, sondern so ganz geschminkt oder so. Und mittlerweile weiß ich irgendwie mehr, was ich repräsentiere. Also für mich persönlich. Ich ziehe mal Krawatte an und dann gehe ich arbeiten quasi. Ich habe fast immer eine Krawatte an, das fühlt sich für mich einfach sehr seriös an. und das Tanzen ist dahergekommen, dass ich in einem Theaterstück mitgespielt habe im letzten Jahr in Linz in Österreich. Und da gab es die Choreografin von dem Stück, die Andressa Miyasato. Die habe ich mich gut verstanden. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie mit mir eine Choreografie für ein Musikvideo machen möchte. Und das war eben das Video zu In diesem Jahr reden wir noch gut voneinander, wo sie dann auch letztlich mitspielt. Und dann hat sie gesagt, nee, sie tanzt schon mit mir, aber die Choreografie muss ich machen. Weil ich kann nicht tanzen. Und wenn sie mir eine Choreografie gibt, wird es immer aussehen wie jemand, der nicht tanzen kann, der versucht, eine Choreografie zu tanzen. Und sie hat mir quasi angeleitet, wie ich selber Schritte finde, die sie dann nachtanzt. Weil sie dann meinte, naja, dann, wenn sie meine Choreografie tanzt, wird man nicht merken, dass es eine ungeübte Choreografie ist. Und ich fand es eigentlich ganz gut gelungen. Genau, aber so ist es entstanden. Und eigentlich, es ist halt eine große Überwindung, irgendwie in einem Video zu tanzen, weil irgendwie Musikvideos, in denen getanzt wird, sind halt 90% ein bisschen cringig, finde ich, weil diese Übersetzung in Tanz ist doch was so Individuelles. Das ist doch etwas, was man für sich erfährt. Und niemand auf dem Konzert wäre froh, wenn du die Person beim Tanzen filmst, weil Tanzen ist irgendwie intim auch. Und sobald man das in ein Musikvideo packt oder so eine einzelne Tänzerin in einer Fabrikhalle oder so, das gibt es ja öfter, ist es halt so eine Übersteigerung von Tanz, der ja gar nicht mehr intuitiv ist und auch also es funktioniert ganz selten wirklich zur Musik, finde ich, so dieses Klischee von Tanz. Deswegen mit der Ausnahme vielleicht Demo, Herbert Grönemeyer, die Balletttänzerin, das funktioniert ganz gut. Aber ansonsten bin ich sehr kritisch und dann dachte mir, oh Gott, will ich wirklich in einem Video tanzen? Aber ja, in dem Fall fand ich es ganz schön. Also ja, geht auf YouTube und schaut euch In diesem Jahr reden wir noch gut voneinander von Öl an. Und wenn ihr Kritik habt, schreibt mir noch eine E-Mail oder so, freue ich mich immer. Kann ich zurückschreiben.
Du hast gerade gesagt, Melancholie durchzieht das Album vielleicht ein bisschen, Einsamkeit, aber ich finde, es hat auch teilweise was Tröstendes, beziehungsweise es ist jetzt nicht irgendwie sarkastisch, zynisch, sondern es hat teilweise auch sehr zynische Momente oder so ein Changieren zwischen Nähe und Distanz auch. Unter anderem auch in diesem Tanzvideo fand ich bei in diesem Jahr reden wir nur gut voneinander, aber auch in Ein echtes Lachen, das ist tatsächlich der Song, über den ich nicht gestolpert bin, den ich glaube ich am schönsten fand, ich glaube am eingängigsten von der Melodie, aber auch am schönsten von Liedern. Und da singst du die Zeile, wir haben sie gefunden, die Sprache, in der wir Tschüss sagen können. Welche Bedeutung hat Trost auf deinem Album oder etwas Tröstendes?
Da vermischen sich irgendwie zwei Fragen für mich, weil also dieses etwas abschließen können, was vielleicht eine große Liebe war, ist halt verdammt schwierig und sprachlich ja gar nicht zu schaffen. Ich glaube, deswegen machen vielleicht KünstlerInnen Kunst, mal solche Dinge irgendwie in sich verarbeiten zu können. Und das Lied zu schreiben war vielleicht auch so ein Tschüss, so auf eine Art. Und Trost, ich höre das manchmal von Leuten, dass Musik tröstend ist für sie, dass sie durch eine schwere Zeit begleitet oder sowas. Aber für mich als jemand, der Musik macht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil das Machen ist für mich wahrscheinlich Trost und nicht das Rezipieren. Es gibt, glaube ich, keine Musik auf der Welt, die mich getröstet hat, irgendwie. Weil ich das ist ein Gefühl, vielleicht ist es auch, seit ich beruflich Musik mache, ich finde das auch ein bisschen das Problem. Ich kann nicht mehr Musik hören auf eine Art, die mich berührt. Ganz, ganz selten oder eigentlich nicht. Ich kann nur mehr Musik machen und kann deswegen versuchen, mich selbst zu berühren, einfach im Machen, was auch ein starkes Gefühl ist. Aber ich kann so Musik, die ich höre, überhaupt nicht mehr zulassen. Das ist eigentlich voll schade. Das heißt, ich würde irgendwie niemandem raten, Musik zu machen, ernsthaft. Eine Person, die noch musikbegeistert ist. Und ich, das ist irgendwie auch ein Grund, warum ich wahnsinnig gern Konzerte spiele, weil ich merke, dass es einfach einen Übersprung von Emotionen gibt, das bei Menschen was auslöst. Und das können Sachen wie Trost sein, aber es kann auch einfach sowas, es kann eine Traurigkeit triggern oder vielleicht auch eine Euphorie oder eine dieses Klischee von, man fühlt sich umarmt durch die Musik. Zu dem trage ich selber bei, weil ich es ja auch erzähle, quasi mit dem Song eine Umarmung. Aber das spiegeln mir Leute auch, dass sie sich dann umarmt fühlen. Ich denke, das hat auch mit Trost zu tun. Aber ich glaube, es ist auch ganz für Psychologie immer. Also wenn ich Leuten lang genug erzähle, also in der Kirche oder keine Ahnung, wenn ich Leuten erzähle, diese Musik tröstet dich und dann spiele ich sie dann vor, haben sie natürlich einen anderen Zugang dazu. Ich glaube, viel von dem, was Musik macht, ist auch die Erzählung rundherum und die Psychologie. Und dann freue ich mich, wenn ich das schaffe mit dem, dass das, was ich verspreche, auch eingehalten wird, sozusagen, mit der Umarmung. Aber hat für mich, ja, ich, keine Ahnung, ja.
Ja, also ich meine, glaube ich, trösten jetzt gar nicht so im Sinne von, dass die Songs jemand therapieren oder so, sondern eher eine Art von in den Irrungen und Wirrungen der Liebe so Frieden finden. Also Bilder finden für etwas, was vielleicht auch nicht aussprechbar ist oder was einfach auch schwer zu formulieren ist.
Ja, aber das ist die Kunst in der Sprache ja immer, oder? Also Sprache ist ja was aus, also in der, keine Ahnung, wenn du mit 15 oder so Goethe, die Leiden des jungen Werther gelesen, da sind Bilder drinnen, wenn man das Gefühle so ausdrücken könnte, denken sie, oh Gott, ich würde es auch gern so ausdrücken können. Also, ist auch jeder Roman, oder, der einen berührt, ist ja auch so, da steht irgendwie, das habe ich auch genauso gefühlt und ich habe es noch nie so verstanden, dass ich so gefühlt habe. Also dieses Verbildlichen von Gefühlen, das ist natürlich eine Kraft, die Worte immer haben können, wenn sie gut gewählt sind. Aber das für mich ist halt irgendwie einfach auch nur meine Arbeit, die ich mache. Ich glaube, ich habe da auch nicht so einen Bezug dazu, ob das dann wirklich so eine Energie hat. Ich finde es schön, wenn es bei Leuten das auslöst, aber für mich ist halt, für mich ist es halt Songs, die ich mache. Ja. Aber
ja. Nervt dich das eigentlich manchmal, also dass Leute deine Musik umarmt und so, und dieser Sound, das ist so eine, da fühle ich mich so wohl und geborgen, oder das ist, hat so was Helfendes oder etwas vielleicht Tröstendes, wenn du, auch wenn du das Wort vielleicht nicht magst, aber geht dir das auf den Zeiger?
Nee, an und für sich gar nicht. Ich finde es schön. Was ich nur nicht möchte, ist, dass man von mir erwartet, dass ich dann diese Heilsversprechen, als dass ich als Person dann irgendwie die Erwartung ist, dass ich jetzt irgendwie, also keine Ahnung, ist halt, wie gesagt, es ist meine Arbeit und ich mache die sehr gern, aber ich kenne es schon manchmal, dass Leute so mich anschauen und das halt so ein bisschen so, gerade nach einem Konzert oder wenn man irgendwie irgendwie Fans oder so trifft auf der Straße, dass die einen anschauen, als wäre man jetzt sozusagen das, was die Musik für sie bedeutet, personifiziert, und das ist halt nicht so. Weißt du, ich meine, also wenn ich jetzt, stell dir vor, du schreibst halt irgendwie Kriminalromane, wo Leute andere Leute umbringen, dann gehe ich ja auch nicht davon aus, dass der Autor jetzt irgendwie eigentlich quasi dass der Autor ein Mörder ist. Also so diese Vermischen von Ich-Erzähler und auch, okay, was mich vielleicht mehr nervt, ist, dass man sozusagen die Geschichten, die ich erzähle, dass man die immer mir andichtet und oder dass man immer denkt, dass...
Ja, passiert das viel?
Na, also man geht immer davon aus, dass ich alles erlebt habe, was in meinen Liedern vorkommt. Und dass halt der Autor und der Ich-Erzähler vermischt werden, passiert, glaube ich, in der Musik besonders häufig, weil es halt auch gesungen ist. Und natürlich basiert alles irgendwie auf dem echten Gefühl. Aber ich glaube, das nervt mich mehr, dass so diese Erwartungshaltung, du hast ja schon so viele Sachen erlebt, und auch, du hast ein Sternenkind zum Beispiel, weil es gibt auf dem Album einen Song, der heißt...
Das ist ein Sternenkind.
Ein Sternenkind, das sind Kinder, die auf die Welt kommen und dann sterben. Und da gibt es einen Song Levin auf dem Album zum Beispiel, da geht es um ein Sternenkind. Mhm. Und ich habe kein Sternenkind, aber ich habe das Gefühl, ich habe ein Gespräch mit einer Familie geführt, die ein Sternenkind haben und die mir erzählt haben von dieser Erfahrung, und ich habe es dann natürlich auch abgewandelt, weil ich nicht das bei ihnen retraumatisieren will oder so. Aber ich fand die Geschichte, so wie sie es erzählt haben, sehr berührend. Und ja, also es ist halt, ich würde sagen, letztlich ist man irgendwie als Musikschaffender schon auch ein bisschen ein Medium für Geschichten und für Dinge, die halt in der Zeit sind. Vielleicht auch für den Zeitgeist zum gewissen Grad.
Aber ist vielleicht auch ein Journalismusproblem einfach auch, oder?
Du meinst, dass man...
Diese Vermischung, dass man es sich sehr einfach macht und sagt, also das direkt auf die Person bezieht.
Ja, weiß nicht. Ich finde manchmal, generell einfach, um das abzuschließen, so einfach, ich denke manchmal so, einfach, wenn mich niemand kennen würde, also es kennen mich nicht so viele Leute, ja, ich bin ja kein Star, bin nicht der Sänger von der Band Provinz oder so, wo ich dann jeder kennt. Es kennt mich eh kaum jemand. Aber ich denke mir manchmal so, lieber wäre es mir, es kennt mich gar niemand. Und ich könnte einfach meine Musik machen. Und ich schätze Begegnungen mit Menschen, die Musik hören, extrem gern. Verstehe mich nicht falsch, ich schätze auch, dass es Fans gibt. Mir bedeutet das viel. Ich mache auch alle paar Monate für ein Schulreferat ein Interview, dass irgendwelche Oberstufenschülerinnen das dann einfach in der Schule verhandeln können. Das ist für mich wirklich wertvoll. Und das gibt meinem Leben Bedeutung und Sinn. Aber auf eine Art, dass halt der Mensch zur Projektionsfläche wird, ist ein bisschen nervig. Ja,
ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Es gibt einen Song, Umarmung heißt der, auf dem Album, und da gibt es eine Zusammenarbeit mit Eva Briegel von Juli. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit und warum ist dieser Song mit ihr zusammen entstanden? Warum war sie die Person, mit der dieser Song entstehen sollte?
Es gibt schon länger diese Verbindung übers Label, über meinen Labelmanager von Grönland Records zum Manager von Juli, und es gab eine lose Skizze von dir, eine Umarmung, die genau die richtige Temperatur hat, und Lenz, mein Manager, meinte dann eine ganz witzige Idee, aber das ist irgendwie, klingt ja so rockig, und irgendwie Juli mögen, glaube ich, auch deine Musik, und du hast auch mal erwähnt, dass du irgendwie, dass es cool findest, dass die was machen, auch aktuell. Es gab mal von Verifiziert, gab's ein Feature mit Juli zum Beispiel. Also ein Perfekte Welle Cover. Und ich habe das halt erwähnt, dass ich das cool fand, und dann war so die Idee, naja, fragen wir doch einfach, vielleicht haben die Lust. Und dann hat sich das ein bisschen rausgezögert, weil Eva krank war und waren sie auf Urlaub oder so, und dann dachte ich, vielleicht wird es auch gar nichts mehr. Aber auf den letzten Metern des Albums war es dann so, ja, let's go. Und dann haben wir das noch schnell fertig geschrieben und aufgenommen. Also es ist ein bisschen eine kosmische Fügung, dass der Song am Album ist. Tatsächlich war jetzt nicht von langer Hand geplant. Und genau, also der Song heißt Eine Umarmung. Eigentlich der Titel war Eine Umarmung, die genau die richtige Temperatur hat. Weil ich lange Titel mag, aber da haben dann alle gesagt, du hast jetzt schon Titel auf diesem Album wie Ich weiß nicht, wie man jemanden bittet zu bleiben oder In diesem Jahr reden wir noch gut voneinander. Eine Umarmung kann auch einfach Eine Umarmung heißen.
Gibt es einen Song, bei dem du auf der Tour gemerkt hast, der ist nochmal ganz anders angekommen oder hat eine ganz andere Wirkung gehabt und hat auch dich nochmal anders berührt als vorher vielleicht auf der Platte bei der Aufnahme?
Der Song Willi, glaube ich. Das ist ein Song, das ist auf jeden Fall ein bisschen ein Grower. Das ist jetzt kein Song, der beim ersten Mal ins Ohr hüpft. Das kann man wahrscheinlich über die Musik von Öl generell sagen, aber. Und Willi spielen wir auf der Tour. Das gehen wir zu viert vorne zum Mikrofon. Man kennt das irgendwie, wenn so Bands dann von ihren großen Instrumenten weggehen und so zu einem Mikrofon vorgehen, oder? Also das machen ja viele Bands. Ich glaube, Coldplay hat angefangen damit oder U2 oder whatever. Und da kommen der Niklas, die Gloria, die Romy und ich mit Kontrabass, so Besal, Snare Drum und zwei Gitarren kommen wir nach vorne und spielen das dann, Willi. Und es ist irgendwie macht es sowas Besonderes, da zu viert ganz eng zusammenstehen, um ein Mikrofon und das zu spielen. Und ich erzähle auch immer die Geschichte von Willi, das war nämlich ein Nachbar von mir. Der war irgendwann, der ist immer auf der Stiege, auf der Treppe heraus gesessen und hat geraucht. So. Der hat den Jugendlichen auch in der Nachbarschaft Zigaretten angeboten. Der war ein bisschen so ein alter, schlimmer Finger, aber ganz netter, eigentlich ein ganz herziger Typ, so, also wirklich ein Lieber. Aber dann irgendwann hat es geheißen, der ist gestorben. Und dann kurz darauf haben sie einen Zigarettenautomaten abgebaut in der Straße. Und dann haben wir gedacht, na, der hat sich wahrscheinlich nicht mehr rentiert, jetzt wo der Willi tot ist, der Zigarettenautomaten. Und da, wo der Automat war, ist halt so ein weißer Fleck geblieben, oder? Also da kennt ihr so eine Hausmauer, wo es dahin regnet und die Sonne. Und dieser weiße Fleck, der war irgendwie für mich sinnbildlich von irgendwas ist da gerade entstanden. Also das ist halt, das ist halt für mich irgendwie dieser perfekte Rahmen da auf der Mauer, wie so ein göttliches Symbol. Und dann gibt es jetzt diesen Song, der genau diese Szene beschreibt. Das erzähle ich auch live und irgendwie berührt es mich dann selber jedes Mal, weil die Geschichte, ja, irgendwie live mit der Musik funktioniert.
Das hast du am Anfang gesagt, auch nach diesem Album vielleicht hast du das Gefühl, was kann ich eigentlich noch erzählen? Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich zu erzählen habe. Wie kommst du zu dieser Einschätzung gerade
momentan? Ich glaube, ich habe immer viel zu erzählen, aber die Frage ist sozusagen, wann es ist auch nur bedingt spannend, über mich zu erzählen, um mein Leben und um meine Beziehungen. So. Also ich habe auch jahrelang versucht, das zu vermeiden. Ich habe zwar immer wieder so halb persönlich Lieder geschrieben, aber es gab auch immer wieder Lieder wie 300.000, wo ich einen Bankenskandal erzähle, Arbeit, wo es einfach um die Arbeitswelt geht und was die mit einem macht. Also mehr so Metathemen oder gesellschaftliche Themen. Oder Schönland, wo es um so einen Bewusstseinswandel geht, in so einem Mann, der irgendwie einfach so zuerst so gegen diese Wokeness ist und dann draufkommt so, hey, eigentlich geht es darum, dass wir alle einen Platz haben. So. Also ich habe schon viele so gesellschaftliche Themen irgendwie aufgemacht auf den alten Alben. Vielleicht bewusst, weil ich halt mir dachte, was habe ich schon zu erzählen? Und jetzt dachte ich mir so, whatever, dann erzähle ich halt von einem Crush in meiner Schulzeit oder so. Das kann ich auch machen. Das heißt, ich glaube, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, okay, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so interessant, von mir zu erzählen. Das ist immer so ein Pendel, oder? Weil, keine Ahnung, so wichtig ist man als Einzelner doch nicht, dass man irgendwie. Also ich denke mal, vielleicht gibt es gibt schon noch spannende Geschichten draußen, die man erzählen sollte, aber es sind halt nicht die über mich.
Okay. Jetzt hat sich mit dieser Erkenntnis auch so ein bisschen dein Verhältnis zu selbstgemacht, zu dieser KI-generierter Musik verändert. Du experimentierst auch viel mit Suno und da hast, glaube ich, auch vor kurzem KI-generierte Versionen von deinen Songs mal veröffentlicht. Ich glaube, bei Suno kannst du ja auch einfach Themen eingeben, ne? Und dann die Besetzung und so weiter und dann schmeißt du den Song raus. Du hast gesagt, KI meistens eigentlich gut, da hat er auch eine gute Funktion. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Das bist du zu deiner Einstellung so zu KI?
Ich bin generell, glaube ich, ein optimistischer Mensch und schau, stell dir vor, wir könnten die letzten 3 Jahre den Teil KI aussparen. Stell dir vor, es hätte niemand ChatGPT erfunden und diese ganzen Entwicklungen, die dazu kommen würden. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt in einer Welt wären, in der wir wahnsinnig glücklich wären mit der Entwicklung. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Klimawandel bekämpft hätten. Ich habe nicht das Gefühl, dass Trump nicht Präsident wäre. Ich glaube, es hat mit KI alles recht wenig zu tun. Das ist eine Parallelentwicklung, die ist massiv. Die wird unser Leben aller verändern, aber die hat die Welt jetzt noch, also die, so, jetzt ist natürlich der Punkt, die KI kann die Welt noch viel schlechter machen. Aber ich denke mir manchmal so, boah, vielleicht findet die KI einen Weg, so effizient zu arbeiten, dass wir alle ein Grundeinkommen kriegen. Vielleicht findet sie einen Weg, Krebs zu wirklich oder Alzheimer zu heilen. Also ich meine, wir haben auch in Corona gemerkt mit mRNA-Wirkstoffen, was technisch heute einfach möglich ist und wie schnell es geht. Und jetzt gibt es ganz neu die, nach der Ozempic-Spritze gibt es auch eine Abnehmpille, die erste Abnehmpille, die medizinisch, wo Leute einfach abnehmen, whatever. Also so diese Utopie, dass man in 10 Jahren vielleicht einfach alle Krankheiten geheilt haben kann und so. Da kann KI extrem helfen und wir können den Klimawandel politisch irgendwie nicht hinkriegen. Keine Ahnung. Die Leute wählen das auch einfach nicht. Und wer sitzt da gerade wieder ganz oben an der Macht? Das sind halt so die Silicon Valley Bros, die irgendwie halt mit dem, im Endeffekt mit dem Stützen von einer Tech-Industrie, mit Investitionen halt Politik machen. Und ich denke mal, die einzige Lösung kann nur sein, dass die auf irgendwelche Ideen kommen, wie man die Welt noch retten kann. Zumindest den Klimawandelteil so. Gesellschaftlich ist das wieder was anderes. Aber wenn es, also die ganzen CEOs von diesen KI-Firmen, die sind alle ziemlich überzeugt davon, die sind einerseits überzeugt davon, dass es auch, die haben alle einen Doom-Parameter, die wissen, die sagen auch alle, zu so und so viel Wahrscheinlichkeit wird KI die Welt auslöschen. Aber die haben auch, die machen das, weil sie, ich glaube das auch, die glauben wirklich, dass KI auch halt die Gesellschaft mehr oder weniger Armut beenden kann, Krankheiten heilen kann und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich die Wahrscheinlichkeit davon höher halte als alles andere, aber ich muss mich doch irgendwie dran klammern, dass es da eine positive Entwicklung geben kann. Das ist mal der eine Teil. Was die Kunst betrifft, ist natürlich viel diffiziler, weil was macht KI? KI hat halt einfach alles gescannt, hat alle Bücher gelesen, alle Songs gehört, alle Bilder gesehen und jetzt macht es halt Bilder in dem Stil, macht es halt Songs in dem Stil. Ich mache mir jetzt nicht keine Sorgen drum, weil ich mir denke, ach, richtige Kunst kann die KI eh nicht machen. Ich glaube, richtige Kunst kann alles machen, was gut imitieren kann und irgendwie neu zusammensetzen. Was machen denn wir? Wir lernen ja auch nur von Katalogen. Wir haben ja auch nur ein Profil von Dingen, die wir kennen. Was ich mir halt denke, ist so dieser Fokus auf, wo hat die KI gelernt und was sind ihre Daten, der ist ein bisschen irrelevant, weil als Mensch konsumieren wir konsumieren auch all diese Daten. Das, wonach wir bewertet werden, ist doch immer der Output. Ist unser Output, ist der urheberrechtlich problematisch? Ist der innovativ? Ist der interessant? Und auch nur, wenn er unproblematisch ist oder zumindest interessant und neuartig, ja, dann ist er auch künstlerisch wertvoll. Und ich würde dann einen Punkt geben, wo ich sagen würde, hey, naja, dann sollte man das, was die KI macht, weil wir können es eh nicht stoppen, auch danach bewerten, ist es in seinem Output urheberrechtlich relevant? Wenn es was Neues ist, was urheberrechtlich niemandem wehtut, naja, dann müssen wir es wahrscheinlich eh annehmen als interessant, weil es ist ja auch nicht so, also es gibt immer wieder krasse Impulse, die das Musik machen, interessant machen. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo ein 12-jähriger Junge aus Sachsen-Anhalt, der vielleicht zum ersten Mal einen Computer bekommen hat, plötzlich Musik machen kann. Und wenn der ein bisschen ein Gespür hat, kann gute Musik rauskommen. Why not? Die Konkurrenz ist härter. Aber letztlich, wenn du mich fragst, ich finde, Musik ist schon ganz, ganz viel Schwachsinn, was rauskommt. Jeden Tag kommen Millionen Songs raus und das meiste davon finde ich gut. Ich glaube, die Qualität wird sich steigern, einfach dadurch, dass die Konkurrenz härter wird. Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich unmöglich werden wird, für die meisten künstlerisch, beruflich zu arbeiten. Zumindest die nicht jetzt schon eine Brand aufgebaut haben. Zumindest die nicht jetzt schon eine Audience haben. Jetzt was von Null was aufzubauen, sehr schwierig. Zumindest, also es kommt auch wieder darauf an, wie es die Radiosender noch gibt, wie stützen es die Medien dann. Aber an sich, ich kann mich auch damit anfreunden, Musik als Hobby zu machen, weil einfach die Konkurrenz noch weiter explodiert, wie es ja jetzt schon tut. Und dann ist aber auch okay. Also das ist, glaube ich, vielleicht mein Conclusio. Wenn ich Musik als Hobby mache und es ein Grundeinkommen gibt und ich einfach viel spazieren gehen kann, Musik machen und sonst was, mein Gott, dann ist es halt so. Also, aber ich glaube, das sind viele Leute wesentlich pessimistischer.
Glaubst du, dass ein Einfluss hat auch, ich meine, ich kann jetzt bei Suno, gebe ich 3 Stichworte ein, suche mir ein Musikgenre und kriege einen Text in der Sprache, kriege vielleicht 3 Versionen davon und kann mir die beste aussuchen und sage, ich habe einen Song geschrieben. Meinst du, das könnte auch Kinder demotivieren, ein Instrument zu lernen zum Beispiel, weil ich meine, es ist natürlich, wenn ich Klavier übe oder Gitarre übe, ist es natürlich viel anstrengender, als drei Wörter einzugeben in eine Maske und dann einen fertigen Song rauszuhaben. Hast du diese Befürchtung auch oder ist das was, worüber du nachdenkst? Oder
sicher demotiviert es ein bisschen.
Jeder, der sich an Klavier
setzt. Aber es fängt doch, es fängt doch niemand an, Geige zu lernen, weil er einen Song schreiben will. Man lernt doch Geige, weil dann die Eltern zwingen, erstens. Oder weil es um die Interpretation geht. Also gerade in 90% von den Instrumenten, die junge Leute lernen als Kind, das kommt von den Eltern und das lernt man halt auch ein bisschen aus dem Interpretieren, aus dem Spielen heraus. Da geht es erstmal im ganzen Klassikbereich, geht's ja, fast alle fangen irgendwie klassisch an. Klavier, auch Gitarre, das beginnt jetzt nicht mit Pop. Der beginnt doch nicht, um Songs zu schreiben. Niemand lernt Geige, um Songs zu schreiben.
Ja, aber vielleicht 15 Jahre später oder so. Wenn man dann so ein eigenes Verhältnis zum Instrument gefunden hat, quasi, ne? So.
Ich habe neulich
vielleicht entdeckt, setzt sich der ja auch entdeckt, sowieso
dass ich gerne in die Boulderhalle gehe und da die Wand draufkletter. Das habe ich jetzt zweimal gemacht, macht mir Spaß. Das mache ich doch nicht, um der beste Kletterer zu werden. Das mache ich auch nicht, um eine neue Route zu machen. Das mache ich einfach nur für mich.
Genau.
Also diese Übertragung.
Die setzt nicht sowieso ans Klavier.
Ich würde sagen, die Übertragung quasi, ne? Zu dem, dass es mein Leben erweitern kann, ist was Wunderbares. Und wenn wir wegkommen von dem, also ich glaube generell, das ist das größte Gift, was wir gerade haben, ist, dass sich junge Leute, wenn die Musik machen, dass sie sofort, ja, wir laden es auf Spotify, dann schauen wir mal. Dann haben sie ihre 400 monatlichen Hörer und sind einfach extrem enttäuscht darüber, dass die Zahlen so schlecht sind. Und das ist doch einfach nicht gut, das macht das mit dem Selbstwert. Wenn du früher eine Band hattest, dann hast du eine Platte gemacht, hast die auf Konzerten verkauft. Und es gab nicht dieses ständige Vergleichen, Instagram-Follower, Spotify. Es ist doch sowieso scheiße, wie es gerade ist. Es ist doch nicht so, dass das jetzt gerade wahnsinnig befriedigend ist für junge Artists. Es kann doch eh keiner mehr Kohle machen. Ich finde, es kann auch zum gewissen Grad nur besser werden. Aber klar, es werden ein paar Leute weniger Instrumente lernen, aber vielleicht werden ein paar bessere Songs entstehen, weil auch Leute, die keine Instrumente spielen können, weil die nicht aus einer Gesellschaft kommen, wo die Eltern einen mit 7 zum Klavierspielen lernen, sondern weil sie irgendwie eigentlich aus einem Bereich kommen, wo sie den ganzen Tag vom Fernseher gesessen sind, auch die Möglichkeit haben, plötzlich kreativ zu werden.
Gar keinen Zugang zu Musik.
Und ich finde, das ist halt auch ein schöner Gedanke, weil halt immer dieses, man nennt es so gern, demokratisierende Element, halt wirklich auch einfach allen mehr Chancen gibt. Und unterm Strich ist natürlich auch perfide, weil wo sozusagen das, was immer in der Musik distinguiert oder hervorbringt, ist Geschmack. Sozusagen, wie feiner ist mein Gespür für Trends, für Sprache. Also mein Feingefühl ist ja das, was mich belohnt. Das ist ja, die größten Artists sind ja nicht die, die besten MusikerInnen sind, sondern die das beste Gespür dafür haben, wie funktioniert die Zeit und die Welt.
Wie funktioniert.
Und im Endeffekt auch dieses Bewusstsein für Branding und für Brad ist ein riesen Marketing-Erfolg. Ist ein tolles Album. Charli XCX ist eine tolle Persönlichkeit. Aber es spielt keine Rolle, ob Charli XCX die beste Gitarristin ist oder nicht. Also ich sehe es positiv.
Da gibt es bestimmt auch richtig, also spannende Debatten unter Musikern, oder? Redet ihr da viel drüber? Redest du mit anderen Musikern darüber? Was wird kommen, auf jeden Fall. Ne?
Also, wenn du hast angesprochen, ich habe auf Instagram ein Posting geschrieben, vor einem halben Jahr war das schon. Oder fast 5 Monaten, da schreibe ich drüber, wie KI in der Musik abläuft. Und lest euch gerne durch. Ich habe es angepinnt oben auf meinem Account Ölmusik. Und da, also ich glaube, wir sind am Weg dahin. Und ich freue mich halt, was kommt, weil ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht geht es in eine ganz andere Richtung. Was natürlich schon passiert ist, dass halt, wenn Musik immer generischer wird und im Sinne von generierter wird, dann ist halt live auch wieder wichtig. Dann geht's auch darum, dass da wieder Bands stehen, dass Leute einfach Instrumente in die Hand nehmen. Ich glaube auch im elektronischen Musikbereich, du wirst vielleicht auch in Clubs gehen in den nächsten Jahren, stehen einfach wirklich Bands oder so, weil einfach nur Musik ist halt irgendwann auch vielleicht zu wenig. So. Und das finde ich auch Positives. Also dieses Performance-Element muss wichtig bleiben. Ja,
ja, absolut. Letzte Frage. Du hast gerade gesagt, ich kann mir Musik auch als Hobby vorstellen. Was gäbe es denn, was dich auch reizen würde oder wo du sagst, da hätte ich vielleicht, das ist vielleicht eine andere Form, in der ich Dinge erzählen kann, wo ich auch nicht das Gefühl habe, es geht mehr um mich oder ich.
Drehbuch schreiben. Also ich habe irgendwie, ich schreibe irgendwie jedes halbe Jahr habe ich eine neue Idee für ein Drehbuch, aber Filmmusik ist auch auf meiner Liste, weil wie gesagt, ich muss nicht unbedingt bekannter werden, aber ich liebe meinen Job. Ich würde gerne mal einen Film-Soundtrack machen, ist auf meiner Liste. Ich habe Theater gemacht, ich habe eventuell mal Musical oder so, aber das da bin ich zu wenig firm. Ich bin halt, meine große Leidenschaft sind Filme, ich gehe viel ins Kino. In Wien gibt es das, in Österreich gibt es das Nonstop-Abo. Also 30 Euro im Monat, kannst in jeden Film gehen. Keine Ahnung, die Arte-Mediathek und könnt auch alle mein Letterboxd-Profil anschauen. Also Filme sind für mich halt Leben so. Also Filmmusik machen und ein Drehbuch schreiben, ich glaube, ist auf meiner Liste auf jeden Fall nochmal drauf. Aber erstmal hat Öl ein Weihnachtsalbum in der Pipeline, das soll noch dieses Jahr kommen. Also es wird langweilig.
Ein Weihnachtsalbum?
Lass dich überraschen. 24 Songs, auf die sich alle einigen können. Nicht schlecht, oder? Was für ein Pitch. Nie wieder Mariah Carey.
Mal schauen. Okay, die kommende Weihnachtszeit.
All I Want for Christmas ist Milch und Kultur.
Und Milch und Kultur, natürlich. Zum Schluss, wenn du magst, darfst du aussuchen, kannst du eine Musik, du darfst auch eine Filmempfehlung und eine Buchempfehlung geben. Gibt es einen Film, der dich entweder geprägt hat oder den man mal schauen sollte?
Ich mach's einfach, was habe ich zuletzt gesehen? Perfect Days, Wim Wenders aus dem letzten Jahr, schöner Film. Ich fand die Musik ein bisschen trivial in dem Film. Ich finde,
hätte es besser du geschrieben.
Nee, es sind nur Hits und ich finde, er hätte ein bisschen interessantere Musikauswahl machen können, die Tapes, die er sind. Also Perfect Days, sehr schöner Film, schöne Meditation auf, was macht das Leben eigentlich lebenswert und was macht uns glücklich. Ein Album würde ich jetzt, muss kurz nachschauen, wie es heißt, das habe ich neu entdeckt, wie heißt es denn? Ach, die Tune Music for Plants ist eine Playlist, die immer wieder neu kuratiert wird. So ein Scheiß. Okay, dann ist meine Empfehlung auf jeden Fall, Musikempfehlung ist die Playlist Music for Plants auf Spotify, also Musik für Pflanzen. Super. Und
gibt es noch ein Buch? Möchtest du noch ein Buch empfehlen?
Ja. Das Buch, woran ich gerade lese, heißt North Woods von Daniel Mason. Und es geht um die Errichtung eines Hauses, das dann viele hunderte Jahre mit verschiedenen Generationen und Menschen übersteht. Und so dieses Haus, es ist einfach die Zeit überdauert und wir Menschen sind ja schon einfach nix irgendwie in der Zeit. Und das ist auch sehr beruhigend.
Ganz herzlichen Dank, dass du da warst heute.
Sehr gerne, Christoph.
Herzlichen Dank.
Bis bald.